So, dann nutze ich die Gelegenheit, um offiziell...
Das war mal.
Da haben wir was für einen Anfang. Okay, also.
Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winnie Forster und Anatol Locker.
Ho, 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 da draußen an den Empfangsgeräten in der tief verschneiten Republik. Das Jahr 2009 ist am Ende und das ist der richtige Zeitpunkt für den 13. Spieleveteranen-Podcast, unsere Sonderausgabe zum Jahresende, die am Heiligabend deutscher Zeit erstmals ins Internet gestellt wird. Und da reden mit in alter Frische Anatol Locker.
Ho, ho, ho.
Boris Schneider-Johne.
Von draußen vom Walde komme ich her.
Jörg Langer.
Ho, 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 ho.
Und das war ein Ho mehr als ich, Frechheit. Und Winnie Forster.
Servus.
Peinliche Nackenhose. Genau wie es im Drehbuch.
Wie heißt denn der die ganze Zeit redet? Ach so, Heinrich.
Also, heute eine etwas andere Themenmischung. Blicken auch ein bisschen auf das Spielejahr zurück, persönliche Eindrücke und wir blättern auch in einer ganz besonderen 20 Jahre alten Powerplay-Ausgabe, und zwar das Sonderheft Die besten Spiele 1989. Da können wir nachher vergleichen, ob nun 89 ein besserer oder schlechter Jahrgang als 09 war. Und außerdem, meine Lieben, ich hoffe, ihr wart alle brav. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um für unsere virtuelle Zusammenkunft heute einen Weihnachtsmann zu buchen. Ja, gelbe Seiten, war angerufen beim Studentendienst und der Weihnachtsmann hat Skype und ich gucke mal, ob ich das auf die Reihe kriege, dass wir jetzt hier versuchen, ihn live reinzukriegen, und ich bin echt gespannt, wen der Studentendienst uns geschickt hat. Ich begrüße jetzt jedenfalls live im Spieleveteran-Podcast begrüße ich jetzt den Weihnachtsmann. Hallo, hallo.
Oh, oh.
Hallo, Weihnachtsmann.
Oh.
Wie ist es denn am Nordpol gerade?
Ja, 20 Grad minus.
20 Grad minus am Nordpol. Und die Elfen, die sind alle fleißig?
Die sind alle fleißig und schon noch am Einpacken und werden auch rechtzeitig fertig.
Okay, und jetzt natürlich die große Preisfrage. Wer ist unser Weihnachtsmann?
Henrik Fisch.
Kenne ich. Die Stimme kenne ich.
Okay, also wir haben ein Jahr lang versucht, auf den Wunsch von vielen Spieleveteran-Podcast-Hörern, ihn in die Sendung zu kriegen. Nun ist es passiert, trotz widrigster Wetterumstände. Wir haben ihn kurz dem Kreis seiner Lieben entrissen. Es ist unser Powerplay-Urgestein Michael Hengst.
Hey!
Hey! Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
Ja, und das ist ja sehr, sehr passend, weil an Weihnachten kommt ja die Familie zusammen und man ist harmonisch und überhaupt und trinkt zu viel und fängt Streitereien an. Nein, das machen wir nicht. Aber ist ja schön, dass wir es in der 13. Sendung jetzt mal geschafft haben, dich reinzukriegen. Und Michael, wir fangen jetzt auch mit dir an, weil du musst, glaube ich, irgendwann wieder weg. Wir hoffen, dass du noch ein bisschen für den...
Ja.
Erzähl.
Du hattest das Stichwort an schon gebracht, Weihnachten, das Fest der Familie, die sind auch teilweise schon eingetrudelt und meine Schwiegereltern finden das immer nicht so ganz witzig, wenn sie da sind und ich dann auch ganz wichtig was am Computer zu tun habe. Ja, die sehen mich dann auch gerne mal im Wohnzimmer, so im lieben Kreise und meine Frau umarmend und naja, da muss ich dann halt auch mal gucken.
Was der Weihnachtsmann halt alles so macht, wenn er gefordert
ist. Halt, ja, genau, genau. Ja, getrunken habe ich auch schon. Wir hatten ja letzte Woche Weihnachtsfeier und ich habe mir ja ganz schwer vorgenommen, nicht zu trinken. Aber dummerweise hat unser Legal Counsel dann angefangen, mit Speedies um sich zu werfen. Und dann, naja, einer von den 8 oder 9 war dann, glaube ich, schlecht.
Aber ich hoffe, es gab keinen Eklat und du hast immer noch einen Arbeitsplatz nach Weihnachten.
Nein, ich habe immer noch einen Arbeitsplatz, ja doch.
Gib uns doch mal kurz den Abriss nach dem Motto wenige Jahrzehnte in unter 2 Minuten. Was hast du so alles getrieben zwischen Powerplay-Weggang und heute?
Okay, in 2 Minuten. Also kurz Zusammenfassung. 4 Jahre meinen eigenen Laden erfolgreich in den Sand gesetzt. War dann bei Jowood. Das ist aber bitte nicht gegen mich zu verwenden. Also in Österreich gelandet, wohne also auch immer noch in Österreich, bin also umgezogen, habe knapp 3/4 Jahre in Amsterdam gearbeitet, in Weißrussland gearbeitet, war Anfang des Jahres ein bisschen außer Gefecht gesetzt wegen einem kleinen Unfall und arbeite jetzt in Karlsruhe bei Gameforge.
Das ist okay, das kann man nennen. Das ist keine unerlaubte Schleichwerbung.
Und auch. Unfall hoffentlich alles glimpflich wieder abgegangen.
Ja, doch. Kann man so sagen. Nach einer mittelschweren Operation. Ich habe ja leider einen kleinen Motorradunfall gehabt. Blöderweise beim Parken.
Ach ja.
Also nicht sowas wie für einen Stammtisch geeignet, so mit 100 aus der Kurve fliegen, funksprühend und mit Rettungshubschrauber. Sondern das war eher hingestellt beim Parken, links weggerutscht und die Kiste hinterher. Und das war dann linkes Bein, 260 Kilo. Au. Das war dann eher für mein Bein eher unangenehm. Aber die gute Nachricht, der Maschine ist nichts passiert.
Bist du dann einfach selber da drunter weggekrabbelt oder hast du Hilfe gebraucht?
Nee, ich habe dann Hilfe gebraucht. Also mein linke Bein war überhaupt nicht mehr zu belasten. Glücklicherweise kam gerade der Nachbar um die Ecke. Der hat dann mir geholfen, quasi einbeinig die Kiste wieder hochzustellen. Und ich habe erst gedacht, ja, da ist jetzt gar nichts, nur ein bisschen geschwollen. So Eispakete abends schön hingelegt. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, da fährst man vielleicht doch lieber ins Krankenhaus. Und dann war das ein sogenannter Schienbeinkopfbruch. Also die Skifahrer unter euch werden das wahrscheinlich kennen. Das ist eine klassische Skifahrerverletzung. Seitdem habe ich dann beim Fliegen immer leichte Probleme, weil ich habe irgendwie 7 Schrauben und eine Platte im Bein. Und da gibt es vom Krankenhaus einen sogenannten Implantatspass. Also zur Sicherheit habe ich dann immer, wenn ich rumfliege, was ja nun relativ häufig passiert, auch immer meine Röntgenbilder dabei.
Meine Hosenbein. Oh. Damit die glauben, dass du keine Messer implantiert hast.
Ein Cyborg, der Terminator.
Ja. Er schießt ihn auf der Flucht.
Also gerade im Ausland ist es doch eher unangenehm, weil man piept also an jeder blöden Schranke. Und dann gucken sie einem an. Ne? Ja, kommen Sie mal mit, jetzt filzen wir Sie mal auf Gefängnisrat. Ne? Nein, ich habe hier einen
Pass. Gefängnisart werden wir es bitte nicht näher erklären, weil wir könnten minderjährige Zuhörer haben.
Und ich habe natürlich eine logische Erklärung. Warum konnte sowas überhaupt passieren? Weil das fachmännische Parken von Motorrädern ist nie Bestandteil von diesen ganzen Motorradspielen gewesen. All die Jahrzehnte. Outrun und wie hieß das? Nee, Outrun war ein Auto. Wie hieß das? Wie hieß das von Sega? Hang on.
Hang on.
Genau. Ne? Schnell fahren, kein Problem. Dafür hat man jahrzehntelang
Videos. Schnell fahren, kein Problem.
Aber parken.
Ja, das wäre vielleicht mal eine Option für eine neue Simulation. Motorradparken leicht gemacht für Wiedereinsteiger.
Ja, da haben wir gleich eine Idee. Vor allen Dingen, ne? Gameforge so als Online-Spiel, so mit MMO-Komponente, wo 5000 Leute gleichzeitig parken können.
Unfall.
Ja. Und man kann dann Parkplätze kaufen mit virtueller Währung.
Oder Motorrad-Aufhebhelfer, wenn doch was passiert.
Okay, also bevor die Schwiegereltern...
Ich kann es ja mal vorschlagen.
Ich kann es ja vorschlagen,
ob ich dann noch einen habe.
Ja. Aber eine Michael Hengst-Anekdote brauchen wir noch, weil da hatten wir neulich drüber geplaudert. Ich habe mich ja weggeschmissen. Du musst kurz berichten, eine Weihnachtsfeier bei Gameforge ist jetzt nicht wie eine normale Büro-Weihnachtsfeier, wo sich alle einfach nur einen hinter die Binde kippen und den Boss komisch anlabern, sondern bei euch ist das ein bisschen besser organisiert und du hast dich auch verkleiden müssen oder beim Krippenspiel oder was war das?
Ja. Ja, das war kein Krippenspiel, sondern Thema der diesjährigen Weihnachtsfeier war so Herr der Ringe. Und dann haben wir alle ein Kostüm bekommen, dummerweise war ich bei der Kostümvergabe nicht da und da hat mir die Chefsekretärin, die hat einfach gesagt, komm, wir machen dich zum Zwerg, weil das für eine Bart, das passt schon, die etwas kräftige Statur passt auch. Ja, und dann komme ich also wieder, dann kriege ich halt so einen mittelalterlichen Umhang, Stulpenschuhe und eine blonde Perücke.
Sexy.
Die habe ich dann auch brav aufgesehen. Ja, es gibt auch ein Beweisfoto. Und ja, das Ganze war halt in so der Festhalle ganz, also sie haben das, glaube ich, mit Herrn der Ringe nicht so ganz wirklich verstanden. Also es hingen dann irgendwie relativ viele Skelette an dem Bundeswehr-Tarnnetz rum. Das Einzige, also ich war schon lieb gemacht, also die ganzen Leute, also die ganzen Mädels hatten spitze Ohren, weil es kam irgendwie die Schminkschule Mannheim, irgend so eine, keine Ahnung, was das gewesen ist. Ja, wirklich so eine Schule für Film, Funk und Fernsehen, wo die Leute halt wirklich Maskenbildner kamen da halt hin und haben dann so in einer langen Reihe die Leute geschminkt. Und die Mädels hatten dann also spitze Ohren, elfenmäßig.
Vulkania.
Also wirklich mit Ork-Bemalung. Ja, habe ich auch gedacht, ich finde hier falsche Filme. Aber leider doch waren Elfenohren. Oder teilweise auch mit braunen Gesichtern und weißer Hand drauf gemalt. Es gab sogar so eine Art Hobbit-Höhle. Jetzt müssen wir natürlich wahrscheinlich den Part rausschneiden für die Kinder unter uns sozusagen. Es gab eine Hobbyhöhle, das war so eher, ja, so Tausend und eine Nacht, aus Tausend und eine Nacht, also wirklich so mit Tüll abgehängt und dann gab es dann Wasserpfeifen dahinter. Der Kellner meinte aber auch, sie hätten nur irgendwie Trollkirsche und Pfefferminz. Und als ich dann gefragt habe, ob er grünen Libanesen hatte, ist er dann auch irgendwie schreiend rausgelaufen. Hatte er nicht. Also, das war eigentlich schade.
Nächstes Jahr, dann wirst du das Komitee leiten und dann. und das Kostüm und die Perücke, ja. Ist das behalten oder muss man das wieder abgeben?
Nee, das muss man wieder abgeben. Das ist nur Leihwein.
Das war.
Schade, ich hier. Nee, das trage ich nicht immer noch. Nee, das muss, glaube ich, meine Frau nochmal fachmännisch reinigen, weil ich glaube, einer von den Speedies ist dann auch drüber gekleckert worden. Also irgendwie. Jetzt keiner weiß, was ein Speedy ist, kann ich das auch noch kurz sagen. Nicht nachmachen. Das ist, also am besten geht es mit Tequila. So ein kleiner Tequila, da kommt dann so eine Zitronenscheibe oben drauf und auf die Zitronenscheibe kommt Kaffeepulver. Und man kennt das wie so beim, ja, Tequila halt so üblich, Kaffeepulver reinschütten oder Salz. Also in unserem Fall Kaffeepulver. Was denn so einen schönen Effekt hat, nur das 8, 9, 10 Stück ist man wirklich leicht angetrunken, aber hellwach.
Da kann man viel Schaden anrichten.
Und es knirscht zwischen den Zähnen, oder?
Nee, nicht mehr. Also ganz ehrlich, nach dem dritten merkst du es nicht mehr, ob da was knirscht oder nicht.
Aber es ist super, kaum haben wir Michael drin, schon reden wir über Drogenkonsum in allen möglichen Variationen. Das ist...
Ich könnte ja da ein paar lustige Anekdoten aus meiner Zeit in Amsterdam.
Nein, also vor 20 Jahren ist es hier. 20 Jahre ist es hier. Da erschien ein Sonderheft, die 100 besten, waren es überhaupt 100? Die 100 besten Spiele 1989. Und da, ich glaube, Jörg kann da vielleicht dazu sagen, wie ihn als jungen Menschen das geprägt hat, dieses Meisterwerk.
Ja, ich habe die Powerplay-Sonderhefte gemocht, aber das war wirklich ein Spitzending. Da war auch alles drin, was Rang und Namen hatte. Mein geliebtes Ultima 5 zum Beispiel, weil ich da noch mit Anatol mal drüber sprechen musste, über den Test. Und aber dann privat und im nächsten Jahr. Und was?
Was?
Traust du dich?
Auf ein Lackerl blöd.
Nee, mir ist nur aufgefallen, dass dein Screenshot der einzige im Test, dass das so ein typischer ist. Wir hatten das Spiel nicht und haben es 5 Minuten gespielt, aber
das kannst du sicherlich... Das haben wir länger gespielt.
Ja, aber der Screenshot ist definitiv von den ersten 20 Minuten.
Ja, das
kann man. Diese Sonderhefte sind ja unter besonderen Bedingungen entstanden, also quasi wirklich Ende des Jahres in alle Spiele nochmal reinspielen. Also so ist es wahrscheinlich zu erklären, dass man halt dann wirklich bei 20 Spielen in 2 Wochen teilweise auf frühere Screenshots zurückgegriffen hat. Also
Ich meine, zum Teil war es auch so, dass du Screenshots, die hast du ja gemacht als ganz normales Foto. Das heißt, du hast eine Kamera aufgebaut, den Raum abgedunkelt, dann Blende 8, Viertel, halbe, Ganze. Und hast dann die besten Fotos rausgeschnitten und die Fotos dann auch mit zum Layouten gegeben. Die wurden dann gescannt und kamen dann natürlich erstmal nicht wieder. Das heißt, was dir auch mal interessierte, ist, dass du 5 Fotos gemacht hast, aber 1 zu dunkel war, 1 war zu hell. Mhm. Und dann hattest du definitiv auch zu wenig Fotos. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Ultima so war, aber Ultima haben Michael und ich glaube, wir haben uns...
Nee, der Text liest sich sehr kundig. Es ist wirklich
Text, dieses. Wir haben uns relativ lange mit dem Spiel auch auseinandergesetzt und hey, also großartiges Spiel gewesen. Tja.
Was mir halt aufgefallen ist, ich habe jetzt während.
Ruhig über 5 weiß ich von mir.
was mir und so
das
aufgefallen
ist. Das musst du halt näher erläutern.
Ja, ich war ja bei nie so der große Ultima-Freund. Ich war eher so der 3D-Dungeon-Krabbler. Also Bard's Tale 1 bis 3. Also mir hat diese religiöse Komponente von Richard Garriott eigentlich immer relativ wenig gefallen.
Und wenn ich mich dran erinnere, warst du auch, glaube ich, Wizardry sehr stark. Sehr großer Fan. Richtig?
Genau. Also,
wobei... Kann ich da kurz reingrätschen, weil wir haben ja sogar in der Ausgabe Dungeon Master drin. Jetzt ist Dungeon Master natürlich eigentlich ein Spiel von 87, aber es kam nach schlappen 2 Jahren, kam 89 die Amiga-Version raus. Es gab es erst für Atari ST und bis heute weiß, glaube ich, keiner, oder ich glaube, Boris weiß am ehesten, warum es damals 2 Jahre gedauert hat, ein Atari ST-Spiel auf einen Amiga zu portieren. Auf jeden Fall war das für uns ein guter Vorwand, Dungeon Master in die besten Spiele 89 nochmal drin zu haben. Und das war ja nun das erste 3D-Echtzeit-Computerrollenspiel, oder?
Wobei da einige Rollenspiele drin sind in der Ausgabe, die noch viel, viel älter aussehen und wahrscheinlich noch älter sind. Also ich glaube, 1, 2 SSI-Spiele sind 89. Nicht die AD&D, sondern was noch, hier haben wir Demon's Winter zum Beispiel, das sieht aus wie von 1985. Also das Dungeon Master wirkt tatsächlich mit 2 Jahren Verspätung immer noch super modern, auch in dem Umfeld. Und auch Ultima 5, wenn man sich das hinten anschaut, es sieht aus wie aus einem anderen Zeitalter.
Michael, Dungeon Master, da kannst du vielleicht noch ein paar Anekdoten beisteuern. Das hast du, glaube ich, sehr intensiv genossen.
Ja, intensiv ist
nein, gut,
16 Stunden am Stück. Doch, also durchgespielt, 16 Stunden am Stück. Der Aufwand war es wert, weil ich war ja außer ST-Freund, dummerweise hatte mein ST nicht genug RAM. Und ich musste dann also am Tag, wo ich das Spiel bekommen habe, noch irgendwie 512K RAM kaufen. Die gab es natürlich alle nur in Chip-Form, nicht einfach heute so einen Riegel reinschieben und gut ist, sondern das waren halt noch einzelne Bausteine. Und dann aufgeregt, wie ich war, bin ich mit meinem Lötkolben doch so eher zitterig dabei gewesen. Also war ich dann noch beim Nachbarn, so ein Elektrofuzzi, Elektrotechniker. Und er hat mir in mühevoller Kleinarbeit die RAM-Bausteine in der Huckepack oben drauf gelötet. Und dann durfte ich halt abends mit frisch verlöteten 1 Gigabyte sozusagen. War das ein Gigabyte? Megabyte? Nee, Megabyte, glaube ich, war das, oder?
Ein ganzes Megabyte
habe ich dann also abends angefangen. Ich glaube, das war 6 oder 7 oder sowas. Ja, und dann habe ich es halt einmal in einem Rutsch, glaube ich, durchgespielt. Und Anatol hatte mich damals auch noch gefragt, wegen der Komplettlösung, ob er meine Telefonnummer abdrucken darf.
Schlechte Idee, oder?
Die Hotline.
Also die nächsten 6 Wochen waren also wirklich damit gekrönt, dass irgendwie Leute bei mir morgens um 4 angerufen haben. Ja, ich stehe da.
Was habt ihr gemacht?
Kommen da irgendwie nicht so wirklich. Ja, ja. Ja, also das war wirklich so wirklich eine Hotline, Tipps und Tricks. zu den unmöglichen Zeiten angerufen. Morgens um 3, morgens um 4, alles schon gehabt oder rufen, also wirklich, und haben dann gefragt, sag mal, ich habe hier, mir fehlt Gegenstand X, wo finde ich den? Ja, und dann konnte ich es, glaube ich, ziemlich auswendig. Ich glaube, ich kann es heute. Ich habe mal irgendwann jetzt auf dem Emulator das Ding gespielt. Also die ersten 5 Stockwerke habe ich, glaube ich, in 10 Minuten geschafft, weil ich kannte das alles noch.
Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.
Das verlernt man nicht, nee.
Nee. Was, ich war ja einmal bei den Programmierern draußen von FTL, auch lauter nette und sehr helle Kerle. Und das ist ja nun wirklich so diese eine Softwarefirma, die sich so leise wie nur möglich desintegriert hat. Also die haben ja dann Dungeon Master 2 irgendwann nochmal über Interplay dann doch noch rausgebracht.
Och, das war aber spät. In Japan, glaube ich, zuerst sogar.
Ja, das war auch nicht wirklich gut.
Und das war völlig veraltet, ne? Also als es rauskam, haben wir nichts gemacht.
4 Jahre später oder sowas. Wahnsinn. Ja. Also 93, 94, 95 kam das erst raus, irgendwie sowas. Und ja, wie gesagt, und die hatten ja zu dem Zeitpunkt, die hatten 3 Spiele. Die hatten vorher ein Rollenspiel, ich komme nicht drauf, das war so ein 2D.
Sundog,
das war klassisch damals. Atari ST exklusiv, ja.
Und dann hatten sie so ein Gravity-Clone, ein recht nettes Action-Spiel.
Das war cool.
Ja,
war das gut. war eine Kombination.
Also technisch waren die super, die Jungs.
Ja, und dann aber, wie gesagt, und ich habe die dann ja noch besucht, als Dungeon Master draußen war. Oids war noch nicht erschienen, als sie an der Missionsdiskette für Dungeon Master gearbeitet haben, die ja auch 2 Jahre gebraucht hat, wo irgendwie nur 6 neue Dungeons drauf waren oder sowas. Und das war ein Schreck. In San Diego saßen die, das waren super nette Leute, aber die haben halt Spiele nur nebenbei gemacht. Deren Softwarefirma machte eigentlich ganz anderes, irgendwelche Applikationen auf Großrechnern und sowas. Und das war so ein Hobby. Die haben also ihr Hobby nebenbei mit der Firma gemacht und irgendwann haben sie wohl gemerkt, sie haben nicht die richtige Lust oder nicht richtig genug Geld verdient, dann ist es so dahin gequält und dann waren sie auf einmal weg und keiner weiß wohin.
Also ich glaube eben, dass sie auch sehr viele japanische Versionen gemacht haben und ich schätze mal, das hat sie ziemlich aufgehalten, wenn ich dran denke, wie lange ich für mein englisches Buch gebraucht habe. So was unterschätzt man. Und ich glaube, es kam in den 4 Jahren, wo wir im Westen nichts Neues bekommen haben, kam in Japan, jedes halbe Jahr kam irgendeine japanische Heimcomputer-Version raus.
Aber programmieren das nicht irgendwelche japanischen Konvertierer?
Müsste ich zum einen mal nachprüfen, aber selbst wenn das so ist, waren sie wohl involviert. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach viel mehr Zeit geschluckt hat, diese paar Versionen zu machen. Und damals haben, ich schätze schon, dass die Hälfte wahrscheinlich von denen noch gecodet worden ist.
Ach, die hätten Michael anrufen sollen, der hätte ihnen das Spiel erklärt und dann, ja, hätten es nachprogrammiert.
Jetzt muss ich aber euch ein bisschen antreiben und es geht sehr, sehr lange über ein Spiel. Und wie gesagt, wenn man nur in das Inhaltsverzeichnis guckt von vor 20 Jahren, könnte man jetzt noch einige Sachen jetzt noch in die Runde werfen von bemerkenswerten Spielen, die der Jahrgang hervorgebracht hat. Das erste Castlevania auf NES war zum Beispiel dabei. Wir hatten nochmal, auch weil es eine PC, glaube ich, Umsetzung gab, nochmal das alte Elite drin, was eigentlich von 84 war. Falcon, Flugsimulation, Spectrum Holobyte war auch recht berühmt.
Das neue Populous.
Populous und SimCity waren irgendwie auch 89. Und wir wissen ja alle, was die Spiele ausgelöst haben. Was ich aber vielleicht auch nochmal erwähnen möchte, weil es ist eine schöne deutsche Produktion und da gibt es vielleicht noch ein paar Anekdoten, ist Katakis. Man kann sich noch an Katakis erinnern, von Rainbow Arts. Ja. Das war, weil 89 war das Jahr von R-Type, die Automatenumsetzung von Arim. Das war damals das Pflichtspiel, wenn jemand sich eine PC Engine aus Japan importiert hatte. Und Katakis war leicht inspiriert von
R-Type. Ganz leicht.
Und das war auf C64 technisch eine ziemliche Sensation. Und mit einer, glaube ich, relativ strengen Kollisionsabfrage. Und war da nicht die Amiga-Umsetzung, war das nicht das eins der ersten Spiele von Factor 5?
Richtig. Manfred Renz hat die C64-Fassung gemacht und unabhängig davon hat Factor 5 die Amiga-Umsetzung gemacht. Und Factor 5 hat dann auch, glaube ich, R-Type 2 für den Amiga umgesetzt. Irgendein R-Type durfte Factor 5 in Anführungszeichen dann umsetzen. Das war aber
Das war viel besser.
Zur Streitschlichtung, richtig, genau. Activision hat die Rechte gehabt. Oh, Boris, natürlich.
Genau, weil ich habe ja zufälligerweise bei dieser Firma gearbeitet zu diesem Zeitpunkt. Activision hatte damals die Rechte an R-Type und Activision meinte, das ist aber ein bisschen sehr nah dran. Das möchten wir nicht, dass er das so auf den Markt bringt. Und da Rainbow Arts ja noch diese andere Geschichte mit den Gregiana Sisters laufen hatte, wo auch irgendjemand meinte, das sieht aber ein anderes Produkt aus Japan verdammt ähnlich, hat man dann da eingelenkt. Also Katakis gab es dann, glaube ich, weiterhin in Deutschland, aber nur in Deutschland. Es wurden ein paar Sachen umprogrammiert. Ist dann unter dem Namen Denaris in anderen Ländern auf den Markt gebracht. Im Gegenzug hat Activision aber wirklich seine schon existierenden R-Type-Versionen eingestampft und das Katakis-Team engagiert, innerhalb von 8 Wochen dann eben durch Ummalen einiger Sprites und minimales Umbauen einiger Levels daraus dann das Original R-Type zu machen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und das war dann auch eine sehr schöne Automatenumsetzung.
Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, Boris. Woran ich mich dunkel erinnere, ist das Gerücht, dass zur Namensfindung man damals bei Rainbow Arts gerne die gelben Seiten genommen hat und dann bei Restaurant-Einträgen nach guten Spielenamen gesucht hat. Und war nicht Katakis oder Denaris der Name eines griechischen Restaurants?
Waren Grieche, oder? Ja.
Ja, also muss das spezifizieren, das war Manfred Trenz, der Telefonbücher durchsucht hat für schöne Namen für Spiele und da kommt Katakis her und da kommt auch Tarriken her und so weiter. Das sind alles Sachen aus Düsseldorfer, Neusser oder Kölner Telefonbüchern.
Tarriken aus diesem Telefonbuch?
Ja, ich habe es auch nie geglaubt.
Welche Branche ist das? Staubsauger?
Oder? Ich glaube, das war Eigennamen oder sowas. Also
Turicano oder sowas.
Sowas in der Art.
Lieber. Michael, hast du noch hier von 89 noch einen Liebling, den du noch ansprechen möchtest, bevor die Schwiegereltern dich weglocken?
Oh Gott, in dem Verzeichnis sind noch ein paar Sachen. Also ich kann mich da dunkel noch an das Jump'n'Run erinnern, dieses Zonzon.
Oh, auf PC Engine. Ja, Zonzon 2.
Auf PC Engine, Zonzon 2. Das haben wir, glaube ich, alle relativ lange gespielt und heiß und innig geliebt. Na, vielleicht kann Bindi da ein bisschen was zu sagen. Ich weiß nicht, ob du da die Leute dazu kennst, die das gemacht haben. Also, das war damals, glaube ich, für unsere Verhältnisse wirklich ein richtig schöner Knall. Deswegen hat es ja auch das ins Heft geschafft.
Das war allgemein, viele PC-Engine-Sachen waren damals einfach super.
Ja, da ist auch Gunhead war mit dabei. Also es war wirklich eine... Die PC-Engine ist eigentlich, finde ich, heute noch immer eine der besten Konsolen.
Was mir noch auffällt, ist das erste Speedball. Das war ja auch dann Jahre später so kultig verehrt. Und
Space Quest 3.
Ja, die diversen Space und King's Quest, das war damals so noch die... Der, ja, der,
wobei das 3er schon eigentlich fast das Beste ist.
Also, ja, da also es war der noch
die Fans, aber
also 89 war der Spätsommer von Sierra. Die
ja, und von Infocom vor allem. Die letzten Infocom-Spiele sind in dem Heft und die waren zwar recht interessant, so Journey, aber super Flops natürlich. Ne? Ich glaube, 3 Infocom-Spiele haben wir in dem Heft. Ja.
Journey, da habe ich ganz, ganz schlechte Erinnerungen dran. Also eigentlich ein hochspannendes Spiel. Aber das hat dich wirklich am Ende des Spiels bestraft, wenn du in der ersten Viertelstunde nicht das Richtige gemacht hast und hat dich wirklich 10 Stunden weiterspielen lassen und am Ende hast du dann das Däumchen gezeigt bekommen oder gedreht bekommen. Also das war mal spielerbestrafend, das Teil, trotz interessanten Ansatz. Also
ja, das war auch bei Sorg Zero so, dass wo ich Steve Meretzky heute noch sauer bin, da muss man nämlich Gegenstände sammeln in einer riesigen Spielwelt. War so von dem Mapping her das größte Text-Adventure, das ich je gespielt hatte. Und die musste man alle in so einen Topf werfen. Es gab einen Gegenstand, eine Kapitänsmütze. Ich finde sie, ich denke, Juchaisas hat wieder 10 Punkte, werf die also in den berühmten Topf und stell dann irgendwie 2 Stunden später fest, dass ich die Kapitänsmütze hätte aufsetzen müssen, um mit dem Schiff über den See zu fahren. Und hing dann in der Sackgasse und ich habe dieses Spiel dann nie zu Ende gespielt. Ich habe dann gesagt, nein, die Zeit investiere ich jetzt nicht, auf Wiedersehen. Und das schlummert jetzt so seit 20 Jahren rum und eines Tages packe ich es, glaube ich, nochmal an und spiele das durch. Aber da war ich richtig sauer.
Also was ist das Schönste der klassischen Zorgs, gell? Also,
naja. Ja, irrsinnig komplex, super lustig.
Tolle Texte.
Wahnsinn. Also es ist ein fantastisches Spiel, dieses Sorg Zero. Ist halt Meretzky auch, aber da war die Mütze weg.
Und ich habe ja noch den das passende Spiel noch gefunden, um den Michael Hengst Handlungsbogen hier jetzt zu komplizieren. Da gab es nämlich auch in diesem Sonderheft eine Besprechung von RVF, einem Motorradrennsimulationsspiel, das Microsoft damals in Europa gemacht hat. Und da wurde auch nicht geparkt. Wenn ich mir die Screenshots angucke und Zitat, es fehlt nur noch der Geruch nach Öl, Benzin und Gummi. Und die Parkplatzsuche.
Also in der Garage spielen.
Genau. Okay, dann...
Also es ist halt, da ist noch ein Spielchen im Heft, das ich unbedingt irgendwann mal spielen möchte. Dieses Typhoon Thompson hat Anatol getestet, war ein Rollenspiel. Vollkommen untergegangen, ich glaube weltweit. Habe ich selbst nie gesehen in Aktion, aber das ist eins von den Spielen, wo ich sage, irgendwann mal hole ich mir das auf eBay und Atari ST. Ist, glaube ich, nur erschienen für Atari ST und spiele es sogar mal, weil das muss exzellent gewesen sein, wenn sich da andere. Also ich habe es nie gespielt, also wenn da jemand irgendwas dazu sagen kann, was war in dem Ding so faszinierend? Ich versuche
gerade hier, mich schnell verzweifelt daran zu erinnern, wie das war.
Schnelles, ich kann mich noch erinnern, das war einfach schnelles 3D, es war technisch damals ziemlich
gerade.
Und es macht,
das muss mehr gewesen sein
es macht einfach Spaß. Fun-Spiel.
Es hat irrsinnige Animationen.
Ja,
also so klitzeklein, aber wahnsinnig schnell. Die Animation, wenn der Typ da diese Wesen da eingesammelt hat, der Typhoon Thompson und so weiter. Wahnsinn, macht einen Heidenspaß. Nutzte diese 3D-Grafik auch spielerisch richtig aus und so. Das war was Feines. Und das gab's halt auf der Kiste, von der man immer sagte, die kann das nicht, nämlich der Atari ST. Weil der ST hatte ja keinen Blitter, da musste alles in Software gemacht werden. Und dann wurde immer die Amiga-Umsetzung angekündigt und irgendwann haben die aufgegeben, wenn ich mich recht erinnere. Weil sie haben es auf dem Amiga nicht hingekriegt, dieses Spiel. Das war eine ganz seltsame Sache. Also eins von drei oder vier Spielen, die es nur auf dem Atari ST im Prinzip gibt. Da gab es, glaube ich, sogar mal eine Konsolenumsetzung. Jetzt müsste der gute Vinny wieder reinschreiben.
Ja.
Irgendwas. FM Towns gab es, glaube ich, eine Version oder sowas nochmal.
Ich habe jetzt keinen Zugriff auf die Datenbank. Mag sein, aber im grundsätzlich hast du natürlich recht, Boris. Das ist ein reines ST-Spiel gewesen. Vielleicht auch der Grund, wieso ich es nie gesehen habe. Aber er steht ganz, ganz oben bei mir auf der Liste der Spiele, die irgendwann mal fällig sind.
Aber was man vielleicht noch ganz gut sehen kann, ist das damalige Problem, wie macht ein Redakteur Screenshots von einem Spiel, das keine vernünftige Pausefunktion hat, weil in dem Sommer-Sonderheft prangt ein großes Foto, da steht drauf Quit Game, Yes or No, und in der Mitte ist ein einzelnes Breit zu sehen und eins weiter drunter sieht man eigentlich nur so Wischwasch hin und her sausen, weil das Spiel, wie gesagt, halt extrem schnell irgendwie runtersauste. Das war damals echt ein Problem, als es noch keine vernünftige Screengrabber gab.
Ach, wir hatten es nicht leicht.
Die Bildqualität ist aber super in dem Heft, wenn ich mir das anschaue. Das sind schöne Screenshots.
So, also dann würde ich sagen, weil wir wollten heute eigentlich nicht zu lang werden, dann beenden wir das unauffällig. Wir legen wieder einen Link in unseren Blogs, wo man online dieses Sonderheft findet. Sind noch viele andere schöne Erinnerungen drin. Michael, du kannst jetzt gerne dabei bleiben, aber du kannst auch jederzeit einfach rausgehen. Also du bist hiermit entschuldigt, aber du bist natürlich gerne ermutigt, noch ein paar Minuten dabei zu bleiben, weil wir wollten jetzt noch der Reihe nach schnell durchgehen, was jeder Einzelne so für sich dem Spieljahr 2009 entnommen hat an Resümees und an Meinungen. Wir sind also jetzt wieder zurück in der Gegenwart. Und wenn du noch da bist, kannst du vielleicht kurz anfangen. Was war so denn so dein Spiel des Jahres oder deine Trendbeobachtung des Jahres 2009?
Fangen wir mal mit dem Spiel des Jahres an. Also ich spiele ja auch nicht mehr so viel wie früher, einfach aus Mangel an Zeit. Also mein persönlicher Favorit, den habe ich gerade im DS drin. Das ist nämlich Legend of Zelda.
Yes! Tracks.
Yes! Wie soll jawohl, das auch jawohl. Anders
sein?
Ja.
Wie
ja.
soll... ja. Wie sollte es anders sein? Alle paar Jahre ein neues Zelda... Das muss her. Ich stand also gleich, als es dann rausgekommen ist, letzte Woche im Laden und habe es mir dann auch gleich gekauft. Und bin auch fast durch mittlerweile. Weihnachten ist nicht mehr gerettet.
Wobei der Sprung von Phantom Hourglass ja nicht so wahnsinnig groß ist.
Ah, das ist aber echt egal. Ganz ehrlich, das ist so liebevoll gemacht. Ich spiele es gerade mit meinen Kindern, die sind 7 und 8. Und es ist eine wahre Freude, weil du kennst die ganzen Elemente, kennst du. Du kennst den Bumerang, du weißt genau, was du mit was zu tun hast. Aber es ist so perfekt getimed. Vom Timing her kannst du ein Spiel, finde ich, kaum besser machen. Und die Steuerung auf dem DS, wirklich ein ganz schönes Spiel.
Ist ein Traum. Ja, ja, du kannst es wirklich einhändig fast durchweg spielen. Also das ist wirklich toll.
Ja, das ist halt, also im Grunde genommen wirklich so nach 2 Jahren, du kommst wieder nach Hause. Also wie anders wollte ich sagen, also du kennst das eigentlich alles, du kennst die ganzen Elemente. Es ist einfach, ja, super gemacht, spielt sich toll. Und es ist halt wie, ja, ich komme nach ein paar Jahren mal wieder nach Hause. Alte Bekannte sehen teilweise ein bisschen anders aus, aber ich fühle mich da gleich wieder heimisch.
Übrigens, darf ich an der Stelle etwas Schleichwerbung einschieben?
Immer, Jörg, immer.
Nein. Immer. Okay, dann nicht. Boris hat es verboten.
Boris klang energischer als ich.
Jetzt bin ich beleidigt. Nein, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen Zuhörer, weil ja, bei einer gewissen Webseite kann man tatsächlich gerade ein DSi gewinnen mit diesem Spiel, das gerade erwähnt wurde, nämlich mit Zelda. Wir haben so eine kleine Weihnachts- und Feiertage und zwischen den Jahren Geschenkaktion, also ruhig mal vorbeischauen.
Und wir und falls jemand im Spiel nicht weiterkommt, druckst du noch die Telefonnummer von Michael Hengst ab. Da kann man Tag und Nacht anrufen.
Aber bitte nicht zwischen 16 und 18 Uhr. Sonst immer.
Genau, ruhig an Sonn- und Feiertagen. Ne?
Ruhig, ruhig auch an Heiligabend. Da besonders gerne.
Ja, überhaupt kein Problem. Das gebe ich dann einfach an meine Schwiegermutter weiter. Bahnhof, aber das war nichts.
Okay, und sonst irgendein Industrietrend, obwohl wir wollten ihn nicht so lang machen, dann gehen wir zum nächsten. Also ein Zelda als Spiel des Jahres. Wer ist der Nächste?
Dann oute ich mich mal als den großen Trendverschlafer, der irgendwie in dem Jahr, an dem die Musikspiele nicht endgültig den Bach runtergingen, aber die Kunden gesagt haben, haben wir jetzt eigentlich alle schon gekauft und wir brauchen nicht mehr so viele davon, diese ganzen Musikspiele endlich mal so richtig gespielt habe. Also inzwischen kann ich war bei Guitar Hero immer eine Niete, aber inzwischen kann ich das eigentlich ganz gut. Also ich bin nur 3 Jahre zu spät wieder dran als alle anderen.
Und welches Produkt konkret?
Mei, schwer zu sagen. Also ich glaube, am Ende ist es Guitar Hero 5, ist die Version, die mir am besten gefällt, jetzt von denen. Aber die Unterschiede kann man teilweise mit der Lupe suchen und manche Sachen sind bei Rockband besser und das kommt dann immer aufs Lied an. Also wenn, es ist ja auch nur wirklich so, ich würde mir ja wünschen, Leute beschweren sich immer, es gibt so viele Konsolenplattformen und manche Sachen sind exklusiv auf der einen oder anderen Plattform und ich denke mir die ganze Zeit, könnte die Industrie nicht eine Musikspielplattform entwickeln, also Rock Hero sozusagen, und alle Lieder gibt's dafür. Und ich muss mich dann nicht jedes Mal entscheiden, lege ich jetzt das ein oder das ein und so. Das wäre schon schön, wenn es das gäbe. Also das ist wer hat das? Und dann gibt's ja dann teilweise die Lieder auch doppelt oder so. Dann denkt sich, das kenne ich doch, das Lied, aber das spielt sich ganz anders. Ja klar, weil die haben die Noten anders programmiert als in der anderen Version und so. Und das ist also, ja, ich glaube, wenn es das jetzt gäbe und dann auch mit viel, viel Download-Content, also jede Woche viele schöne neue Songs oder sowas, aber wie gesagt, Rockband Green Day, bin ich der Einzige, der es nicht versteht. Also es ist dann irgendwie für mich jetzt so der Indikator gewesen, okay, ich glaube, wir haben den Zenit dieser Musikspiele definitiv erlebt, wenn du auf Beatles Green Day machst.
Ja, ich war völlig schockiert, als ich das gelesen habe.
Extrem bitter, extrem.
Also vor allen Dingen, also die monothematischen Sachen laufen ja nicht gut, das weiß man eigentlich. Also siehe auch Guitar Hero Aerosmith, dass du hier seit einiger Zeit so für $3 in jeder Straßenecke nachgeschmissen kriegst, weil sie die Warenhäuser endlich mal leer kriegen wollen. Und Aerosmith war halt auch schon so ein Fall, wo man sich dachte, naja, ist eine ganz nette Band, aber wie groß und toll wirklich und jetzt neben den paar Hits, die jeder kennt, wie gut ist da der Rest der Musik? Und Und Green Day, sorry, also Green Day sind nicht die Beatles und die und selbst die Beatles verkaufen sich jetzt nicht ganz so toll, wie das viele Leute sich vielleicht gedacht haben, relativ gesehen. Natürlich, wobei ich davon ausgehe, dass es ein bisschen günstiger ist, die Musiker von Green Day zu einem Vertrag zu überreden als Yoko Ono, ne? Aber trotzdem, aber ja, das ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, da wurde ein Vertrag vor langer Zeit gemacht, jetzt kommen sie nicht mehr raus.
Wenn ich noch 30 Sekunden habe, das Letzte, was mir aufgefallen ist, weil ich habe gedacht, ich schimpfe ja auch gerne über Metacritic, jetzt gucke ich doch nochmal rein, so die Years Best, die auch Metacritic hat und so weiter und dann All-Time Highs auf den Plattformen und dann guckst du halt bei PS3 und bei Xbox 360 und du siehst in den Top 10, siehst du 3 oder 4 von diesen Musikspielen, also die Rockbands und Rockband Beatles und so weiter sind da ganz oben drauf. Also da sagen die Spieletester weltweit, das sind die besten Spiele, die es für die Plattform gibt. Und was ich überhaupt nicht verstehe, da wenn jetzt einige zurückheilen, ist halt Street Fighter 4, das irgendwie das zweitbeste Spiel oder beste Spiel auf Xbox 360 und PS3 sein soll, nach der
Durchwertung. Ja. Wer soll da zurückheilen? Also das ist natürlich Blödsinn.
Also hier jetzt noch mein Ding. Dieses Jahr haben diese ganzen Kampfspiele wie Street Fighter und so weiter bewiesen, dass denen auch nichts Neues eingefallen ist in den letzten 10 Jahren, dass ein Online-Modus bei denen in der Regel nicht gescheit funktioniert und dass du nicht ein Jahr brauchst, wo 4 von diesen Dingern rauskommen. Okay, Soul Calibur war vorher oder sowas, aber das hat sich ja, also die Spieleredakteure fanden es alle ganz toll und ist an der Kundschaft komplett vorbeigelaufen, glaube ich. Also ich kenne niemanden, der sich gekauft hat.
Ich mochte Prügelspiele noch nie.
International Karate war toll.
Das war okay, aber ich war nie ein Fan des Genres. Also ich hab Street Fighter 2 nie verstanden. Vielleicht kann Winnie jetzt irgendwas Empörtes sagen, aber ging völlig immer an mir vorbei.
Also Street Fighter 2 war natürlich schon ein gutes Spiel. Das 4 habe ich jetzt nicht gespielt. Aber das ist ein Genre, wo ich den Kritikern schon vertraue, weil das meistens ziemliche Kenner sind von dem Genre. Und wenn das Street Fighter 4 jetzt von ein paar bestimmten Leuten gut besprochen worden ist, dann denke ich mal, dass es auch ein gutes Spiel ist. Ich kann es eher, die Kritik von Boris ist eher in Bezug auf die Musikspiele nachvollziehen, weil da ja die Mechanik und die ganze Spielengine jetzt nicht so aufwendig ist. Aber dem Street Fighter jetzt pauschal zu sagen, das kann nicht das zweitbeste sein, finde ich ein bisschen hart. Also ich bin auch nicht mehr ganz so viel erscheinen, aber es war mal viel, viel schlimmer. Also mit den Prügelspielen ist sowieso ein Nischengenre geworden und das Aussehen tut das Street Fighter 4 ganz nett. Und so richtige spielerische Durchhänge, also Spiele, Street Fighter, die schlecht ausbalanciert waren oder so, gab es eigentlich kaum. Die waren schon alle sehr ordentlich gemacht. Aber wie gesagt, ich habe das Ding nicht gespielt.
So, dann würde ich mich als nächstes reindrängen. Es kann nämlich sein, wenn wir ein bisschen überziehen, dass ich am Ende vielleicht irgendwann schnell weg muss. Aber noch bin ich da. Und ich bin jetzt auch mal ausnahmsweise originell. Ich sage euch jetzt nämlich die 4 Spiele, unter denen mein Spiel des Jahres sein könnte, die ich aber noch nicht gespielt habe. Aber in den nächsten Wochen werde ich das hoffentlich nachholen. Also ich habe, nachdem Jörg das so schwärmerisch beschrieben hat, mir gestern ein Assassin's Creed 2 gekauft. Also
jetzt bin ich schuld. Ja,
Also Ubisoft kann Jörg und Gamers Global ruhig einen Früchtekorb zu Weihnachten schicken. Da haben sie sich verdient, ein Spiel mehr.
Du meinst, die Firma hat die nicht bei uns Anzeigen schaltet bislang?
Siehst du mal. Das ist das eine. Ich habe nie gespielt Batman Arkham Asylum, was jeder sagt, ist ganz toll. Ich habe leider immer noch nicht gespielt, aber das ist wirklich das nächste auf meiner Liste, Uncharted 2. Das las ich alles ganz verlockend. Und ich habe seit langer Zeit bei mir auf Steam, also gekauft im Angebot und ist mal nur auf einem Presseevent angespielt, Dawn of War 2, das Echtzeitstrategie-Rollenspiel von Relic. Das hat mir damals ansatzweise super gefallen, für jemanden, der Strategie eigentlich nicht mehr sehen kann. Wie gesagt, da ist noch viel Nachholbedarf. Von den Sachen, die ich wirklich gespielt habe, möchte ich so als Außenseiter mal Plants vs. Zombies erwähnen von PopCap Games, das Gemüse-Tower-Defense-Game. Und ein anderes kleines Download-Spiel.
Das ist ganz, ganz hervorragend.
Du bist auch ein Plants vs. Zombies-Spieler.
Auch ein Plants vs. Zombies-Spieler, ja. Ganz hervorragendes Spiel, das gebe ich zu.
Siehst du mal. Und dann das andere, Anführungszeichen, kleine Download-Spiel, das mir also auch sehr viel Spaß gemacht hat, war Torchlight, das für all die Leute, die nicht noch 20 Jahre auf Diablo 3 warten können, von den einigen der Diablo-Erfinder ein 20-Dollar Steam Hack'n'Slash, Hack'n'Slay der alten Schule. Sehr, sehr spaßig, schön, simpel, straightforward, Singleplayer, Beute, Monster killen, macht großen Spaß. Aber, ach ja, und dann das Spiel, wo ich dachte, es wird mein Spiel des Jahres, ist es aber nicht, ist Dragon Age Origins. Ich habe beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ist gut, aber was ich aber noch erwähnen möchte, ist Spiel des Jahres, wenn ich jetzt eins nennen müsste, dann würde ich jetzt sagen, das Spiel des Jahres ist Facebook. Das ist jetzt auch eine Aussage, die mehr als Industrietrend Analyse zu verstehen ist. Aber ich glaube, was die gesamte Branche auf den Kopf gestellt hat dieses Jahr, war die Wirkung von Facebook-Spielen, die Reichweiten, welche Leute werden erreicht, womit wird Geld verdient. Ich glaube, man wird irgendwann zurückblicken auf 09 und wird sagen, das war so ein Jahr, wo sich alles, wo alles ins Kippen geraten ist. Diese Free-to-Play-Kultur auf Facebook, die natürlich irgendwo repräsentativ allgemein für Free-to-Play-Browser, Casual-Spiele ist, die nichts kosten, wo man halt dann später Sachen zukaufen kann. In Asien etablierte Geschäftsmodell, das wohl auch im Westen funktionieren scheint. Und wir dürfen auch nicht vergessen, 09 war ja auch das Jahr, wo iPhone, iPod Touch explodiert sind und wo also auch immer mehr große Spiele-Franchises in iPod Touch-Versionen für unter 10 Dollar rausgekommen sind, also Madden NFL, FIFA, die Sims 3, das kann ich mir immer noch als 50 Euro Vollpreisprodukt kaufen oder ich kann es mir halt für unter 10 Euro auf dem iPhone ziehen. Und das war so für mich die Entwicklung des Jahres und ich glaube, wir gucken wirklich nicht dem Aussterben, aber dem Niedergang der zumindest dem Ende der Dominanz des klassischen Konsolen-Disc-Based-Games-Markts ins Auge. Und deswegen, also mein Spiel des Jahres ist wirklich Facebook. Ich glaube, da habe ich von allen, wenn ich alle Spiele mir angucke, die ich dieses Jahr gespielt habe, ich glaube, in der Summe habe ich auf Facebook die meisten Stunden verbracht. Das war mein Geständnis. Ich komme mal vor bei den anonymen Alkoholikern. Mein Name ist Heinrich und ich spiele auf Facebook.
Oh. Ja, vor allem, wenn es halt so lange still ist nach der Aussage und alle schlucken und denken, was sage ich jetzt?
Also dann mache ich mal weiter mit der nächsten Peinlichkeit. Ich habe wohl am meisten Zeit ins iPhone rein versenkt und mein persönliches Spiel des Jahres ist Doodle Jump. Das war das Spiel, das du einfach immer mal wieder zwischendrin, wenn du beim Zahnarzt gewartet hast, auf den Bus gewartet hast, wenn du mal da 5 Minuten Zeit hattest, das konntest du eigentlich immer irgendwie schön spielen. Es war taktil, das heißt, du konntest die Spielfigur durch Kippen steuern und hat einfach Spaß gemacht. Es gab noch so ein paar Sachen. Das Spirit Tracks ist eins, das mich jetzt sehr, sehr fasziniert. Ich habe gerne das Secret of Monkey Island wieder gespielt. Was richtig nochmal bei mir was ausgelöst hat, war Beatles Rockband, was eigentlich auch die ganze Familie nochmal angesteckt hat. Das war für mich echt ein gutes Familienspiel, auch für Leute, die kleine Kinder haben zum Beispiel und die gerne so einfach, sagen wir mal, klassische Rockmusik gern hören. Und dann habe ich noch eine große Liste für mich und da steht drauf, wenn ich viel Zeit hätte, würde ich gerne spielen. Und da steht unter anderem drauf das Anno, das meiner Meinung nach einfach ein richtig schönes Spiel nach wie vor ist, das 1404er. Dann Brutal Legend habe ich leider immer noch zu wenig Zeit reingehängt, würde ich gerne weitermachen. Dasselbe gilt für das New Super Mario Bros. Wii. Und vor allem Gay Tony. Ballad of Gay Tony. Also das ist ein Spiel, das muss ich mir unbedingt nochmal vornehmen und ich hoffe, dass ich in Weihnachtsferien ein bisschen mehr Zeit dafür habe. Ansonsten Facebook, gebe ich dir recht, aber ich habe mich erfolgreich gegen Farmville gewehrt und ich hoffe, dass ich dem auch noch eine gewisse Zeit widerstehen kann. So. Und einen habe ich noch. Entschuldigung. Unterschätztestes Download-Spiel des Jahres 2009, meiner Meinung nach Shadow Complex, war echt ein schönes Spiel.
Also jetzt, wo du sagst, das ist, glaube ich, Weihnachten, ist das auch in Europa? Das gibt es doch Weihnachten im Angebot auf Xbox Live. Ich bin da kurz davor, obwohl ich damals bei der Demo entnervt an dem Bossgegner dann aufgehört habe, ich bin da kurz davor, mir das dann doch noch zu kaufen, nachdem...
Es macht echt Spaß. Also es ist ein ganz klassisches Spiel per se, aber es ist aufgemacht wie ein modernes Spiel. Und irgendwie die Mischung so zwischen Super Metroid und Castlevania, das macht echt Spaß.
Boris, weißt du das auswendig? Ist es auch in Europa zwischen Weihnachten und Neujahr im Angebot?
Ja, die Angebote gibt es weltweit.
So, wer ist der Nächste in der Runde? Jörg war sehr schweigsam in letzter Zeit. Das ist ungewöhnlich. Oder Winnie? Wer will zuerst?
Jörg doch.
Fangen wir mit Winnie an? Weil Jörg wahrscheinlich etwas länger redet.
Achso, dass du mich abwürgen kannst, du fieser Kerl, du Schuft.
Fade out.
Ja, wer bei Ultima
ich kann nicht meine Top 100 verlesen. Nein.
Ja, viel zu viele Plattformen 2009. Also auf zig Plattformen gespielt, aber eigentlich mit keiner so richtig warm geworden. Ja, das ist so das Spiel ja für mich gewesen. Also viele Flash-Spiele waren okay. Auf PlayStation 3, gut, jetzt Ende des Jahres kamen ein paar Sachen, die wirklich interessant waren, aber bis dahin eigentlich keine so richtige Killer-Applikation dabei gewesen. Sondern eher auch natürlich bei Xbox 360 das gleiche, eine Weiterführung der alten Generation. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, insofern am interessantesten im Jahr auf jeden Fall, was mit dem iPhone passiert ist, also Apples Rückkehr in den Spielemarkt. Richtig gerne spielen auf dem iPhone tue ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil es eben die Steuerung einfach weit zurückbleibt hinter dem, was ich ja nicht haben, in den Händen haben möchte. Also hin und her gerissen, das ist wirklich die Frage, auf was spiele ich 2010? Wahrscheinlich wird es im Endeffekt ist so doch die PlayStation 3 werden, hat sich ein bisschen vorgemogelt vor den anderen Konsolen. Aber das Jahr selbst, 2009, war wirklich ein Durcheinander an Spieltypen und an Spielplattformen. Und so richtig vom Hocker gehauen habe ich eigentlich nichts an dem Jahr.
Also das heißt, als Spielhistoriker würdest du einschätzen, zukünftige Generationen werden das Jahr 89?
Ja, nicht unbedingt. Also, weil das Jahr, das wir vorhin hatten, 1989, durchaus ein ähnliches Jahr gewesen. Ich kann mich daran erinnern, das war so eigentlich schon fast die Endzeit vom Amiga in meinen Augen. Und ja. das Jahr selbst hat mich auch eigentlich kalt gelassen. Da war ich in einer sehr ähnlichen Situation. Ich habe auf vielen Geräten gespielt. Es gab die PC-Engine schon, aber keinen richtigen Bezug mehr gehabt zu einer bestimmten Plattform. Auch kein richtiges Spiel, wo ich 1989 wirklich lang davor hing. Im Rückblick, wenn man sich das jetzt anschaut, was das für ein Jahrgang war, habe ich da, glaube ich, das falsche Jahr mir ausgesucht, um ein bisschen zu passieren. Nee, also das muss man wirklich warten, wie 2009 dann in zehn Jahren betrachtet wird. Aber selbst die großen Spiele, also Modern Warfare, reizt wirklich, aber neues Spiel ist es nicht, ein neues Spielerlebnis.
Nee,
ist
Modern Warfare 2 war für mich auch so, ja, nett, okay, aber
muss ich unbedingt spielen nächstes Jahr. Das ist so ein Ding, das läuft einem natürlich auch nicht davon. Also das ist wie für mich gemacht, aber es ist bestimmt eben kein vollkommen neuartiges Spielerlebnis, wie sie am Ende der PlayStation 2 kam. Also die PlayStation 3 ist ja noch nicht so richtig am Ende ihrer Laufzeit angekommen. Bei der PlayStation 2 war es durchaus so, dass in den letzten Jahren, also nachdem das Gerät schon 5-6 Jahre alt war, die wirklich sensationellen Sachen kamen. Shadow of the Colossus, God of War natürlich, auch so Kleinigkeiten wie Katamari. Das waren alles sehr späte PlayStation 2-Spiele. Ich befürchte, bei der PS3 dauert es vielleicht noch länger, bis die Entwickler die Zeit gehabt haben, nicht nur das alte Zeug quasi zu portieren und ein bisschen HD-mäßiger zu machen, sondern wirklich neue Spiele auszutüfteln. Bisher fehlt es mir. Also wenn mir jemand von euch auf der PS3 wirklich neuartiges Spielerlebnis nennen kann, wie Katamari, wie God of War in einer gewissen Weise oder wie Shadow of the Colossus, dann her damit. Aber kam mir nicht unter. Also die Innovation hat Wii gehabt, wobei sich das dann schon auch ein bisschen totgelaufen hat. Wii war sicherlich eine häufiger bespielte Plattform bei mir in dem Jahr als PlayStation 3 noch. Aber es wird sich vielleicht umdrehen. Also 2010 sollte man dann schon die PlayStation 3 regelmäßig anschmeißen.
Was spielt deine Tochter?
Hauptsächlich DS natürlich. Super praktisch, auch vor allem natürlich, weil die Freundin DS haben. Und also die kabellose Verbindung ist ein geniales Element. Für uns Erwachsene vielleicht weniger, weil so viele Erwachsene trifft man nicht, die DS auch in der Hand oder im Aktenkoffer haben. Aber unter den Mädels, also meine Tochter wird jetzt 11, alle haben DS, wenn sie sich treffen, 50% Chance, dass mehr als ein DS am Start ist. Das ist natürlich wirklich genial. Sie schalten ihre Geräte an und sind in einem Spiel. Sie selbst, wenn sie alleine ist, hat gerne die Leitenspiele gespielt, auch durchgespielt. Das ist natürlich genau das Richtige für dieses wahnsinnig sympathische Spiele vom Inhalt. Schöne Rätsel, die grafisch gut gemacht. Hauptsächlich natürlich, wie wahrscheinlich die meisten DS-Besitzer, sind es die original Nintendo-Sachen, die jetzt einfach ganz weit voraus sind. im Vergleich zu den Sachen der den Spielen der Third Parties. Also fast alle Nintendo-Spiele sind ja wirkliche A-Titel. Und ja, diese 4 hat auch, ich habe auch das Gefühl, dass sie dem Jahr ein bisschen weniger DS gespielt hat als noch 2.8. Also jetzt zwar 4 DS, die auch ständig rumliegen und laufen, und das ist auch ein Vorteil, wenn meine Freundin ihr DS nicht dabei hat zum Beispiel, hat die Sophia natürlich noch einen zweiten und einen dritten. Wobei sie auch einen richtigen Unterschied macht wie wir, also zwischen Casual und Hardcore natürlich. Sie spielt einen Nintendo-Art-Titel genauso gerne wie irgendein komisches Pet-Friseur, wo man, was weiß ich, irgendwelche Plastikponys föhnen kann oder so, keine Ahnung.
Jörg? Jörg ist hier. Ich bin immer noch am Staunen, weil Winnie ein ganz anderes Spielejahr erlebt hat als ich, aber so sind halt die Geschmäcker. Also ich fand das diesjährige Spielejahr eins der stärksten in einer langen Zeit. Also da kamen auf so vielen Plattformen so viele geile Titel raus, dass ich jetzt erstmal die Frage hätte, ob ihr meine Top 100, Top 25 oder Top 10 hören wollt. Und da ich die Antwort kenne, fange ich mal bei Nummer 10 an. Also Batman Arkham Asylum hast ja du schon genannt gerade, Heinrich, unbedingt spielen, ist ein richtig, richtig tolles Spiel. Ich mag normalerweise solche Prügler gar nicht, aber das ist halt ein Action-Adventure-Prügler, der einfach unheimlich gut gemacht ist. Uncharted 2, auch schon genannt, ein fantastisches Spiel, ein bisschen zu skriptbasiert, aber im Prinzip wie ein Indiana Jones-Film zum Mitspielen mit einigen ganz, ganz tollen Szenen. Secret of Monkey Island, auch schon genannt. Ich kann ja als letzter hier nichts mehr sagen, was nicht schon genannt worden ist. Mir hat aber auch Risen sehr gefallen. Mir hat Brutal Legend, was Anatol immer noch spielen möchte, sehr gefallen. Das ist zwar jetzt kein perfektes Spiel, aber das ist so ein Spiel, wo man mit Spaß und ohne schlechtes Gewissen einfach nochmal Teenager sein darf und damit mit lauter Primitiv oder auch guter Musik, je nach Track und Text, durch die Landschaft düsen kann. Also fand ich ganz, ganz toll. Empire hat mir gut gefallen, Total War, obwohl es an einigen Stellen ziemlich verbuggt ist und ein Rückschritt, aber ich mag halt diese Welteroberungsgeschichten. Mir hat Dragon Age gefallen, ich habe es allerdings bei mir auf Platz 4 ungefähr platziert, weil ich es halt auch nicht perfekt finde. Und was ich ganz toll finde tatsächlich ist Zelda Spirit Tracks.
Noch einer.
Ja, also mir sind zwar die Endgegner zu leicht und ich bin jetzt nicht der Oberchef, also die haben sie wirklich zu sehr entschärft. Ich habe den dritten, habe ich im ersten Anlauf geknackt, das darf einfach nicht sein bei Bossgegnern. Aber ansonsten, wie schon gesagt, ganz tolles Timing, ganz tolle Geschichte, ganz schöne Elemente, fantastische Bedienung. GTA 4 Ballad of Gay Tony hat mich persönlich ganz arg begeistert, schnelle Erfolgserlebnisse, Kravum-Missionen, Und irgendwie, ja, also ganz, ganz tolles Spiel und vielleicht auch so der beste Download-Content, den ich jemals gespielt habe. Und auf Platz 1 dieses Jahr sehe ich tatsächlich Assassin's Creed 2. Da hat mir der Vorgänger gar nicht gefallen. Und im zweiten Teil haben sie dieses streng formalistische deutlich reduziert, haben spannendere Missionen gemacht. Es wird zum Ende hin ein bisschen so, dass man dann sagt, naja, jetzt bin ich auch froh, wenn ich in Rom dann das Finale und so geschafft habe. Aber also für die Spielzeit, die auch gar nicht mal wenig ist, hat mich das dieses Jahr insgesamt am besten gehalten.
Und das war Sassi im Hintergrund, mein treuer
Hund. Das war das Timeout, oder?
Die gerade, okay, alles klar.
Ich weiß nicht, also, die Tochter ist anders so gewesen.
Auf Kommando. Ich hab sie auf Jörgs Stimme abgerichtet.
Dann hast du aber auch spät reagiert. Nee, also ich fand es ein ganz tolles Spiel. Ja, ich habe auch viele, viele Spiele gespielt. Und also, ja, nee, bin hochzufrieden mit dem Jahr.
Okay, dann nähern wir uns dem Ende. Das ist gut, weil das Hundegebell hat nämlich hier einen Besuch angekündigt. Sind zwar nicht die Schwiegereltern wie bei den
Hexen. Steuerfahren, ne?
Und wollen wir noch ganz kurz in die Runde noch mal abfragen Richtung neues Jahr 2010, gute Vorsätze, Wünsche, die wir werden. Oder auch nicht.
Nee, aber was ich noch mal kurz aufgreifen wollte, was ich dieses Jahr extrem vermisst habe, also auch auf die Gefahr hin, hier irgendwo öffentlich irgendwo verbrannt zu werden, was ich ja wirklich vermisst habe, ist, dass es keine Michael Jackson Gedenktanzmatte plus Spiel gibt.
Wenn also Publisher
verstorben. Das wäre vielleicht mal eine Idee.
Sega arbeitet sicher noch dran.
Sega arbeitet noch dran, ja, wunderbar, gut. Das, da warte ich noch drauf, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil die Familie ja sonst sehr geschäftstüchtig ist.
So, meine Tochter wartet darauf, weil die spielt den ganzen Tag Michael Jackson rauf und runter. Ich kann es nicht mehr hören.
Hast du ja schon gesagt, dass er gestorben ist?
Oh, oh.
Ja, ja. Habe ich ja schon gesagt.
Sicher, sicher pädagogisch wertvoll und psychologisch behutsam, wie es deine Art ist.
Ja, absolut, absolut.
Ein Spiel haben wir jetzt nicht bei den Top-Spielen des Jahres genannt, also keiner von uns, das ist Avatar, das ist auch kein Top-Spiel, aber für alle, die es interessiert, Heinrich Lenhardt hat sich nach langem Werben dazu bereit erklärt, eine weitere Folge von Die Stunde der Kritiker aufzunehmen und das findet ihr in Kürze unter anderem auf Gamers Global über das Spiel Avatar von Heinrich und mir.
So, dann nutze ich jetzt auch die Gelegenheit, um den letzten Spieleveteranen-Podcast im Jahre 2009 zu beenden. Wir beginnen die Verabschiedung und da natürlich noch einen besonderen Dank an unseren lieben Ehrengast, den Weihnachtsmann.
Ja, beginnt das. Da wird es ja wieder was geben dieses Jahr.
Sehr gut, genau auf Stichwort. Und Das war also unser Rückblick auf das alte Jahr und ein noch älteres Jahr vor 20 Jahren. Und wir hören uns bestimmt wieder im Spieleveteranen-Jahr 2010. Klingt wie irgendwie eine Sternzeit aus Star Trek, aber lassen wir das. Und wir wünschen allen Zuhörern eine gesegnete Jahresendzeit, ein tolles neues Jahr. Und wir bedanken uns für die Geduld in all den Stunden, in denen ihr unser Geplauder ertragen habt. Einen guten Rutsch und Tschüss von allen.
Und während die Herren bereits die nächste Sendung planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lenhardt ist erreichbar unter lenhardt.net, Boris Schneider-Johne unter 360.net, Jörg Langer spielt für gamersglobal.de, Winnie Forster für gameplan.de, Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, erreichen Sie unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal.
Schalten Sie auch nächstes Jahr wieder ein, wenn Sie Anatol Locker sagen hören wollen.
Oh, Kinders, nicht schon wieder 2 Stunden Rohmaterial.